Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen. Ab heute starten in vielen Städten wieder die Ostermärsche. In diesem Jahr vor allem verbunden mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und langfristig nach Frieden für die Menschen in der Ukraine. Für uns auch ein Anlass, über die Möglichkeiten und Grenzen der Friedens- und Konfliktforschung zu sprechen. Wir halten es für fahrlässig, über uns zu schweigen. So der Titel einer neuen Ringvorlesung in Leipzig, die die Literatur, Kultur und Geschichte der Ukraine beleuchtet. Die Grundfragen und das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft waren Thema einer Veranstaltung am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Nobelpreiswürdig und fast vergessen ist Cecil Vogt. Eine neue Publikation würdigt die Pionierin der Hirnforschung. Und in unserem Schwerpunkt begeben wir uns nach Pompeji, geben Einblick in die Fortschritte der archäologischen Forschungsstätte, die nach wie vor auch beliebter Touristenmagnet ist. Putins Angriff auf die Ukraine heute vor 8 Wochen ist von vielen befürchtet, in dieser Drastik und Brutalität aber doch nicht erwartet worden. Dabei wurde die russische Besetzung der Krim 2014 und weitere Grenzüberschreitungen in der Ukraine, das Verhalten der russischen Regierung und des Militärapparates durchaus beobachtet, nicht nur von den Geheimdiensten und der Politik. Auch Friedens- und KonfliktforscherInnen hatten die explosive Lage in Osteuropa seit langer Zeit im Blick. Verhindern konnte das den Kriegsausbruch nicht. Eva-Maria Götz hat mit WissenschaftlerInnen über die Entwicklung ihres Forschungsgebietes gesprochen und inwieweit ihre Erkenntnisse und Analysen in der Politik Gehör finden.
20 Kriege und ebenso viele bewaffnete Konflikte gab es weltweit im Jahr 2021. So berichtet es das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung in seinem jüngst erschienenen jährlichen Konfliktbarometer. Im Frühjahr 2022 ist ein neuer Krieg in Europa dazugekommen. Vor kurzem schien das noch unvorstellbar. Im Friedensgutachten 2021, herausgegeben von 4 großen deutschen Friedensforschungsinstituten im vergangenen Sommer, wurde allerdings schon gewarnt vor dem Konflikt, der in Osteuropa zu eskalieren drohte.
Die anhaltenden Konfliktherde um de facto Regime in Osteuropa und im Südkaukasus sind brandgefährlich für Europa.
Professor Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Institutes Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, bei der Vorstellung des Gutachtens am 8. Juni 2021.
Die militärischen Eskalationen im Herbst 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan oder jüngst die Massierung von russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine, verdeutlichen, wie schnell diese Konflikte sich wieder ausweiten können. Sie benötigen jetzt eine belastbare Strategie der Konfliktbearbeitung. Bei diesen Konfliktherden in der eigenen Nachbarschaft muss die EU aktiver werden.
Wir hatten an sich da schon sehr stark antizipiert, dass wir gegenwärtig Dynamiken in Osteuropa sehen, die sehr viele Befürchtungen haben aufkommen lassen.
Bekräftigt Professor Konrad Schetter, Direktor des BICC, des Bonn International Centers for Conflict Studies und ebenfalls am Friedensgutachten beteiligt.
Das war auf jeden Fall unser Eindruck, weshalb wir damit, ich muss ja schon fast sagen, leider unserer Zeit um ein Dreivierteljahr voraus waren und an sich davor gewarnt haben, auch in der Politik gewarnt haben. Das war allerdings ein Kapitel, was damals in Berlin in der Politik nicht richtig ernst genommen wurde. Wir waren damals ein bisschen überrascht darüber, dass das Thema so wenig aufgegriffen wurde und dem Zeitgeist gemäß sich alles um Covid und um Klimawandel drehte.
Seit 1987 veröffentlichen die deutschen Friedensforschungsinstitute, außer Bonn und Frankfurt sind noch Duisburg und Hamburg dabei, das Gutachten, in dem alle internationalen bewaffneten Konflikte und Krisenherde aufgeführt, beschrieben und mit Handlungsempfehlungen versehen sind. Die Idee dahinter? Wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Handlungsanweisungen zu übertragen. Und auch wenn die Empfehlungen nicht 1:1 umgesetzt werden, weiß Konrad Schetter, dass diese Expertise gefragt ist.
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Akteuren zusammen. Auf der einen Seite ganz sicherlich Ministerien, etwa in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten. Etwa im Auswärtigen Amt arbeiten wir jetzt in einer ganz praktischen Sache wie der Frage von Kleinwaffenkontrolle. Wie können Kleinwaffen etwa in Westafrika besser kontrolliert, besser eingesammelt werden? Wir arbeiten aber auch mit den Vereinten Nationen zusammen, beraten die Vereinten Nationen dabei, wie man besser Milizionäre entwaffnen kann.
Also beispielsweise aktuell im Ukraine-Krieg ist ja eine wichtige Frage, wie wirken eigentlich Sanktionen?
Ergänzt Dr. Claudia Baumgart-Ochse von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
Wie müssen sie gestaltet sein? Unter welchen Bedingungen? Aber was sind auch die Grenzen von Sanktionen? Also man kann davon beispielsweise nicht erwarten, in der Regel nicht erwarten, dass es sofortige Verhaltensänderungen nach sich zieht. Das sagt die Forschung über Sanktionen aus den letzten Jahren.
Die Friedensforschung sammelt Fakten. An Entscheidungen ist sie nicht direkt beteiligt. Dr. Thorsten Grommes, ebenfalls von der Stiftung Konflikt- und Friedensforschung in Frankfurt.
Wie man jetzt gehört wird, ist extrem schwierig zu sagen. Man sieht ja nicht, was wird von uns gelesen, was wird nachher in konkrete Entscheidungen umgesetzt. Das ist für uns weitgehend auch eine Blackbox, da können wir nicht reinschauen.
Friedens- und Konfliktforschung gibt es an deutschen Universitäten und Instituten seit den 1960er Jahren. Lange Zeit mit einem besonderen Fokus auf den Kalten Krieg und seine möglichen Folgen. Heute beraten die Forscher und Forscherinnen weltweit und beobachten langfristig, wie sich Konflikte gegenseitig bedingen und beeinflussen. Konrad Schetter.
Als ich jetzt gerade in Kenia war, haben mir die Nomaden gesagt, in spätestens 3 Jahren bekommen wir die Waffen aus der Ukraine. Damit wird schon antizipiert, wie sozusagen ein Gewaltmarkt in der Ukraine entsteht und wir von dem aus dann Waffen alle Welt weiter diffundieren. Also das sind Fragen, wo wir an sich erkennen, wie eine Entscheidung, die dann in Berlin getroffen wird, etwa über Rüstungsexporte in die Ukraine, wie das Auswirkungen in der gesamten Welt hat.
Ein Thema, das die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht nur zurzeit intensiv beschäftigt, ist, wie ein Krieg denn wieder beendet werden kann. Da gibt es auch in der Forschung unterschiedliche Ansätze. Konrad Schetter.
Der Friedenskonfliktforschung wird häufig vorgeworfen, dass sie eine Gesinnungswissenschaft ist. Dabei übersieht man, dass wir an sich denn doch immer gefangen sind zwischen 2 Vorstellungen von Frieden. Die eine, die wirklich sagt, es geht darum, Kriege zu beenden. Wir nennen das dann negativen Frieden. Und die andere, den positiven Frieden, dass es darum geht, soziale Ungerechtigkeiten, soziale Ungleichheiten zu überwinden. Beide Vorstellungen beißen sich. Die einen, die würden sagen, was haben wir davon, wenn die Waffen schweigen, aber die Ungerechtigkeiten weiterschreiten. Und die anderen, die werden sagen, um soziale Ungleichheiten zu beseitigen, bedarf es vielleicht auch Gewalt.
Dabei wird in interdisziplinären Teams gearbeitet. Politikwissenschaftler und Historikerinnen sind ebenso dabei wie Geografen und zunehmend Psychologen und sogar Hirnforscherinnen. Das Ziel, ein Konzept zu erarbeiten, mit dem ein stabiler Frieden in den betroffenen Regionen gelingen kann.
Und ich glaube, dass da die Friedens- und Konfliktforschung in den letzten Jahrzehnten sehr erfinderisch gewesen ist. Es gibt sehr viele Konzepte, die auch gegenwärtig von den Vereinten Nationen, von der Bundesregierung, von der Europäischen Union verwendet werden, die alle in der Friedens- und Konfliktforschung entstanden. Was wir etwa heute an sogenannter Multitrack-Diplomacy haben, dass man versucht, sehr komplex verschiedene Akteure einzubeziehen. Die Weise, wie man heutzutage eine Mediation durchführt, das sind alles Themen, die kommen aus der Friedens- und Konfliktforschung. Also da haben wir uns nicht zu verstecken, sondern sind an sich auch sehr stolz darauf, dass wir doch immer wieder Dinge erfunden haben, erforscht haben, die dann auch in der Praxis Anwendung finden.
Eva-Maria Götz berichtete über die Möglichkeiten und Grenzen der Friedens- und Konfliktforschung. Die Ukraine als Kriegsschauplatz mit den schrecklichen Gräueltaten ist uns allgegenwärtig. Wir sehen in den Medien die Folgen von Putins Vernichtungsfeldzug, die vielen getöteten, verletzten oder flüchtenden Menschen, die vielen zerstörten Städte. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Aber wie sah das Leben hier vorher aus? Was wissen wir überhaupt über die Literatur, Kultur und Geschichte der Ukraine? Immer noch zu wenig, meinen die Veranstalter einer Ringvorlesung in Leipzig, die heute gestartet ist und die sich auch als akademischen Protest gegen den Krieg versteht. Ein Zitat von Sergei Jerdan ist der Vorlesungsreihe vorangestellt. Wir halten es für fahrlässig, über uns zu schweigen. Worüber nicht geschwiegen werden soll, darüber habe ich vor der Sendung mit der Juniorprofessorin Dr. Anna Adwinska, Direktorin des Instituts für Slawistik an der Uni Leipzig, und mit Dr. Jan Gerber vom Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow gesprochen. Ich habe sie zunächst gefragt, welche Botschaft sie mit dieser Reihe verbinden.
Mit dieser Ringvorlesung wollen wir die Forschung zur Ukraine, die an der Universität in Leipzig stattfindet, sichtbar machen. Also unser Ziel ist, Literatur und Kultur und historische Forschungen, Studien zur Ukraine breitem Publikum zur Verfügung zu stellen und dann ins Gespräch darüber zu kommen, was wissen wir über die Ukraine, was ist spannend in der ukrainischen Literatur, Kultur und Geschichte, und hoffen somit, dass unsere Botschaft auch Menschen außerhalb der Universität erreicht.
Das heißt, über diese Themen ist bisher zu wenig bekannt?
Würde ich sagen. Also innerhalb der Universität hatten wir uns schon immer mit der Ukraine befasst, auch mit Literatur, Kultur und Geschichte der Ukraine. Aber außerhalb der Universität würde ich sagen schon, ja, ist zu wenig darüber bekannt, obwohl sehr viele Texte aus der Gegenwart, Literatur, sehr gut ins Deutsche übersetzt sind. Also wenn man sich auf die Suche macht, findet man durchaus viele interessante Bücher, aber das Wissen über die Entwicklungen in der Geschichte, in der Kultur, das Wissen über Identitätsbildung in der Ukraine, das, glaube ich, dieses Wissen fehlt in der deutschen Gesellschaft, ja.
Sie wollen also ein verstärktes Augenmerk auch auf die ukrainische Identitätsbildung legen.
Ja, das ist korrekt, denn wir machen, glaube ich, generell den Fehler, dass wir Ukraine als Teil des russischen oder sowjetischen Imperiums wahrnehmen. Und obwohl man selbstverständlich ukrainisch-russische Beziehungen nicht jetzt abstreiten soll, dann ist Ukraine ein separates, getrenntes Kulturraum mit eigener Geschichte, mit eigener Kultur und Literatur. Und das wollen wir mit unserer Ringvorlesung zeigen.
Auf welche Aspekte der Literatur, Kunst und Geschichte der Ukraine wollen Sie denn konkret eingehen?
Also in diesem Sommersemester geht es um Prozesse der Identitätsbildung einerseits. Dann geht es auch um mediale Wahrnehmung der Ukraine durch andere Kulturen, also unter anderem auch um polnisch-ukrainische Beziehungen oder auch um Verbindungen zwischen deutschen und ukrainischen Literatur. Denn die Ringvorlesung ist so konzipiert, dass der Fokus im Sommersemester auf Literatur und Kultur liegt und im Wintersemester in der Fortsetzung werden stärker geschichtliche Themen diskutiert. Wichtig ist für uns auch die jüdische Tradition in der Ukraine, und darüber wird wahrscheinlich gleich mein Kollege mehr sagen.
Genau. Auch die Rolle des Jüdischen in der ukrainischen Kultur soll sichtbar gemacht werden. Herr Gerber, wo zeigt sich das besonders und inwieweit spiegelt es sich in Ihrer Veranstaltungsreihe wider?
Die jüdische Kultur oder die jüdischen Traditionen der Ukraine zeigen sich natürlich vor allem, wenn man sich die Geschichte der Ukraine anschaut. Ein nicht unerheblicher Teil der Ukraine war Teil des sogenannten Ansiedlungsrajons des russischen Zarenreiches. Das war der einzige Bereich, in dem Juden leben durften bis zur Revolution von 1917. Und in der Geschichte der Ukraine bildet sich das Jüdische sehr deutlich ab. Bis zum Holocaust kam ein Drittel der städtischen Bevölkerung in der Ukraine aus jüdischen Familien. In der kurzlebigen ukrainischen Volksrepublik beispielsweise, die 1917 gegründet wurde, war das Jiddische eine der drei Staatssprachen neben dem Russischen und dem Ukrainischen. Darüber hinaus zeigt sich die jüdische Tradition natürlich auch literarisch und aber auch in Form der bildenden Kunst. Literarisch, es gibt sehr viele bekannte jiddischsprachige Dichter aus der Ukraine. Es gibt viele Maler aus der Ukraine, die aus jüdischen Familien kommen, und hervorzuheben ist beispielsweise Barry Buck. Das sind einige der jüdischen Traditionen der Ukraine. Die setzen sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust natürlich noch fort. Eines der hierzulande bekanntesten Beispiele ist Katja Petrovskaja, die auch aus der Ukraine kommt, aus einer jüdischen Familie, hier in Deutschland in der Literatur sehr bekannt geworden ist und die in ihren Werken natürlich auch die jüdischen Traditionen der Ukraine zum Klingen bringt.
Es wird am Ende des Sommersemesters auch eine Podiumsdiskussion mit geflüchteten WissenschaftlerInnen geben. Inwieweit werden deren Stimmen überhaupt gehört in der kulturwissenschaftlichen Reflexion über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
Ich habe den Eindruck, dass sie viel zu wenig gehört werden. beziehungsweise dass sie fast gar nicht gehört werden. Zumindest scheint es mir bis jetzt der Fall zu sein. Und genau aus diesem Grund haben wir überlegt, diesen Kolleginnen und Kollegen ein Forum zu bieten, mit ihnen zu diskutieren, etwas über ihre Erfahrungen zu lernen und zu hören und ihnen so insofern natürlich auch eine Stimme zu geben.
Und es gibt auch ein studentisches ukrainisch-deutsches Austauschprojekt, in dem Studierende aus beiden Ländern ukrainische Gegenwartsliteratur über den Krieg im Donbass übersetzen. Vielleicht kann einer von Ihnen dazu auch noch etwas sagen.
Ja, tatsächlich, es gibt dieses Projekt. Es wird von einem Mitarbeiter des Instituts für Slawistik durchgeführt, geleitet. Das ist ein Tandemprojekt. Studierende aus Leipzig sind nach Kiew gefahren, um dort gemeinsam mit Studierenden aus Kiew Texte auf Deutsch zu übersetzen, aus dem Ukrainischen, mit dem Ziel, die Literatur über den Krieg auch dem deutschen Publikum bekannt zu machen. Und ein Ergebnis dieses binationalen Projektes ist eine Publikation, die ist bereits letztes Jahr erschienen und sie präsentiert die Übersetzungen der Texte über den Krieg. Denn tatsächlich lange hat man hier in Deutschland nicht wahrgenommen, dass die Ukraine nicht erst seit dem 24. Februar 2022 sich im Krieg befindet. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, lautet natürlich, ob wir dieses binationale Projekt fortsetzen können. Geplant war das so, aber das ist jetzt natürlich erstmal auf Eis gelegt.
Soweit Informationen von Professor Anna Adwinska und Dr. Jan Gerber zur heute gestarteten Leipziger Ringvorlesung über Literatur, Kultur und Geschichte der Ukraine. Sie ist offen für alle Interessierten und findet immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr statt, abwechselnd in der Bibliotheca Albertina und im Polnischen Institut. Sie forschte unter anderem über das Nichtvergessen von traumatisierenden Erlebnissen. An sie selbst wird aber kaum erinnert. Die Rede ist von Cecil Vogt, eine herausragende Hirnforscherin, die 13 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Ihre Erkenntnisse sind bis heute relevant für die Wissenschaft. Doch ihr erging es wie vielen Frauen, die um 1900 eine Wissenschaftskarriere anstrebten. Die wenigsten durften überhaupt studieren und sie hatten kaum Chancen im Wissenschaftsbetrieb. Gerade ist ein Buch über Cecil Vogt erschienen und das hat Ursula Storos zum Anlass genommen, mehr über das Leben der Pionierin der Hirnforschung und die Situation damals von Frauen an Hochschulen in Erfahrung zu bringen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland heftig darüber debattiert, ob Frauen studieren dürfen. Die ersten Hochschulzulassungen für Frauen hierzulande gab es 1900 in Baden. Im selben Jahr veröffentlichte der Neurologe und Psychiater Paul Julius Möbius einen Essay mit dem Titel »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«. Frauen, so behauptete Möbius, könnten gut auswendig lernen. Selbstständig denken, kombinieren oder Dinge erfinden könnten Frauen aber nicht. Fazit?
Dass die Wissenschaften von den Weibern keine Bereicherung erwarten können, ist demnach begreiflich. Die wenigen weiblichen Gelehrten, deren Namen die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende enthält, waren gute Schüler, nichts weiter.
Mit solchen Thesen stand Möbius nicht alleine da, sagt die Wissenschaftshistorikerin Professorin Annette Vogt vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie verweist auf das Gutachten »Die akademische Frau«, herausgegeben 1897 von Arthur Kirchhoff.
Kirchhoff fragte also die Professoren von Hamburg bis München, sind sie für das Frauenstudium? Dann war die Mehrzahl dieser befragten Professoren aber immer noch die Meinung, die Unis müssen geschlossen bleiben, Frauen dürfen nicht rein.
Vor allem Mediziner und Historiker lehnten die Zulassung von Frauen zum Studium strikt ab. Und das zu einem Zeitpunkt, als die allermeisten europäischen Universitäten für Frauen bereits geöffnet waren. Eine der Frauen, die trotz aller Widerstände in Deutschland Karriere machte, war die Neurowissenschaftlerin Cecil Vogt. Die Autorin Dr. Birgit Kofler-Betschart hörte ihren Namen zufällig auf einem europäischen Neurologenkongress und wurde neugierig.
Und da gibt es auch eine Vogt-Erkrankung, die nach Cecil Vogt benannt ist. Und habe mir gedacht, es ist schon ungewöhnlich, dass diese Frau so früh so spannende Leistungen gebracht hat in der Hirnforschung und in Vergessenheit geraten ist.
Cecil Vogt, 1875 als Cecil Meunier in Frankreich geboren, wurde 13 Mal für den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin nominiert, bekam ihn aber nie zugesprochen. 1989 ehrte die Deutsche Post sie mit einer Briefmarke. Trotzdem kennt heute kaum jemand ihren Namen, während ihr Mann, der Gehirnforscher Oskar Vogt, immerhin im Brockhaus-Lexikon auftaucht.
Man spricht ja vom berühmten Matilda-Effekt.
Benannt ist dieser Effekt nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage, die Ende des 19. Jahrhunderts dieses Phänomen beschrieben hat.
Das heißt, wenn eine Forscherin und ein Forscher an einem bestimmten Projekt beteiligt sind oder einem Ergebnis beteiligt sind, dann wird sozusagen die Leistung eher dem Mann zugeschrieben, vor allem von der Nachwelt.
Cecil Vogt wurde 1900 in Paris zur Doktorin der Medizin promoviert. Schon da forschte sie zusammen mit ihrem Ehemann. Zuerst an der Universität Berlin, ab 1919 dann an dem von ihm gegründeten Neurobiologischen Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Eheleute waren überzeugt, dass Veränderungen in der Hirnrinde bestimmte Verhaltensweisen oder Erkrankungen erklären.
Das war natürlich schon sehr fortschrittlich. Man konnte ja damals ins Gehirn noch nicht hineinschauen. Ein großes Interesse hatte Cecil aber auch immer sozusagen für die Psychologie und für die psychotherapeutische Arbeit. Und da war so eine ihrer großen Arbeiten, mit denen sie sich beschäftigt hat, das sogenannte Nicht-Vergessen-Können. Also eigentlich das Gegenteil von der Freudschen Verdrängung.
Dysamnesie. Menschen können ihre traumatisierenden Erlebnisse nicht vergessen. Ein Konzept, das in der Medizin bis heute Geltung hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Cecil Vogt von den männlichen Kollegen dafür ausgelacht, sagt Birgit Kofler.
Weil es schwer aushaltbar war für manche Professoren in den Universitätsinstituten, dass da sozusagen eine junge Frau in einem außeruniversitären Institut interessante neue Erkenntnisse publiziert, dass so mancher eingesessene Professor den Saal verlassen hat, aus Protest gegen diese Zumutung.
Eine Widersprüchlichkeit, so die Berliner Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt, die übrigens mit ihrer Namensvetterin Cecile nicht verwandt ist, gab es dabei. Trotz der strikten männlichen Ablehnung akademisch gebildeter Frauen wurden sie spätestens ab 1910 in Deutschland dringend gebraucht. Vor allem als Lehrerinnen an Mädchenschulen und in der Chemieindustrie. An den Universitäten waren Karrierechancen für Frauen aber gering. Die erste Frau, die es schaffte, wissenschaftliche Assistentin zu werden, war die Physikerin Lise Meitner. 1912 wurde sie Mitarbeiterin von Max Planck.
Und dann gibt es einen ersten Schub im Ersten Weltkrieg. Die Männer sollen für Kaiser und Vaterland kämpfen. Und an den Unis fehlen die Assistenten. Und sie haben also dann zwischen 1914 und 1918 vergleichsweise viele Assistentinnen. Die werden aber sukzessiv 1918, 19, 20 wieder rausgedrängt.
Die Männer, die den Krieg überlebt hatten, wollten zurück in ihren Beruf, auf ihre Positionen. Die Frauen mussten weichen. Cecil Vogt betraf das nicht. Seit 1919 war sie Abteilungsleiterin und wissenschaftliches Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Damit, so Birgit Kofler, war sie gleichgestellt mit den Institutsdirektoren. Eine anerkannte und tatsächlich bezahlte Wissenschaftlerin und nicht mehr nur eine quasi Privatgelehrte am Privatinstitut. In den folgenden Jahren erhielt sie zahlreiche Ehrungen.
Sie ist 1932 in die Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle, also in den Leopoldina, aufgenommen worden. Das ist wahrscheinlich die höchste Ehrung, die im damaligen Deutschland möglich war. Unnötig zu sagen, auch da gab es kaum Frauen außer ihr.
Nachdem in Deutschland 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, passte ihnen eine hochgeehrte Wissenschaftlerin genauso wenig ins Konzept wie ein Ehepaar, das gleichberechtigt wissenschaftlich forscht, sagt Birgit Kofler.
Also in so nationalsozialistischen Hetz- und Kampfblättern werden die beiden auch immer wieder als sogenannte weiße Juden bezeichnet. Also das war ein Propagandabegriff der Nazis, um Leute schlecht zu machen sozusagen, die zum einen mit jüdischen Wissenschaftlern zusammengearbeitet haben und zum anderen aus der Perspektive der Nazis jüdische Gesinnung hatten.
Cecile und Oskar Vogt verließen 1937 ihr angesehenes Institut in Berlin und gründeten ein neues privates Forschungsinstitut im Schwarzwald. 1948 wurde die Max-Planck-Gesellschaft Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die anerkannten Hirnforscher Cecile und Oskar Vogt wurden nicht gebeten, wieder dort zu arbeiten.
Diejenigen, die nach 1937 an dem Hirnforschungsinstitut weitergearbeitet haben und die im Geiste des Nationalsozialismus weitergearbeitet haben dort und auch an Verbrechen beteiligt waren, die gab es immer noch und hatten natürlich alle kein großes Interesse, dass die Vogts zurückkommen, weil das hätte ja vielleicht auch ein schlechtes Licht auf sie geworfen.
Ursula Storost erinnerte an Cecile Vogt. Mehr über das Leben dieser Wissenschaftlerin ist nachzulesen in dem Buch von Birgit Kofler-Betschart Cecile Vogt, Pionierin der Hirnforschung, das im Überreuter Verlag erschienen ist. Seit den 1970er Jahren sind die Themen und Methoden historischer Forschung vielfältiger geworden. Seither beklagen die einen eine wachsende Beliebigkeit, andere begrüßen eine Steigerung der Diversität. Eine Entwicklung, die Grundfragen zum Selbstverständnis der Geschichtsschreibung aufwirft. Gibt es eine Einheit der Geschichte oder nur partiale Geschichten? Ist historische Erkenntnis objektiv? Darüber diskutierten über 100 HistorikerInnen aus dem In- und Ausland in einer Online-Veranstaltungsreihe des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Andreas Beckmann hat die Diskussion verfolgt.
Wer bestimmt eigentlich über Kriterien für Relevanz historischer Forschung?
Nicht nur für Barbara Stolberg-Rielinger, Rektorin am Wissenschaftskolleg zu Berlin, ist dies eine zentrale Frage der Geschichtswissenschaft, weil sie deren Freiheit berührt.
Diese Frage würde ich zunächst mal ganz grundsätzlich so beantworten, dass ich sage, wir als Historiker und Historikerin selbst haben das zu beantworten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, finde ich, dagegen verwahren, von außen an uns herangetragene Relevanzfragen zu beantworten.
Ob eine solche Abwehrhaltung allerdings durchzuhalten ist, erscheint zweifelhaft beim Blick in angelsächsische Länder, die wissenschaftspolitisch in Deutschland schon häufig als Vorbilder herangezogen wurden.
Wir haben in Großbritannien etwas, das nennt sich Research Excellence Framework, was alle 6 Jahre alle Abteilungen und fast alle Wissenschaftler begutachtet und dann Gelder verteilt.
Berichtet Frank Trentmann, Professor am Londoner Birkbeck College. Bis zu 40% aller Forschungsgelder werden in Großbritannien nach diesem Verfahren vergeben.
Impact ist das Keyword hier, also letzten Endes die Wirkung und Effekt von wissenschaftlicher Forschung.
Natur- und Technikwissenschaften fällt ein solcher Nachweis oft leichter, weil sie im Wettbewerb um Forschungsmittel neue Erfindungen oder ähnliche Verbesserungen in Aussicht stellen können. Dennoch, meint Frank Trentmann, müssen Historiker ein Begutachtungsverfahren nicht fürchten, das nach dem gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit fragt. Sie könnten sogar davon profitieren.
Es ist nicht unwichtig, dass es die Wissenschaftler ermuntert, zu fragen, für wen ist das eigentlich gut, was ich mache? Und sich zu überlegen, dass es auch Möglichkeiten gibt, zusätzliche Ansätze und Stimuli zu bekommen von Gruppen, mit denen wir uns normalerweise nicht über Forschungsfragen auseinandersetzen.
Viele der historiografischen Innovationen der letzten Jahrzehnte basieren im Grunde auf neuen gesellschaftlichen Orientierungs- und Emanzipationsansprüchen.
Fügt Rüdiger Graf vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, ZZF, hinzu. Ohne äußere Einflüsse wäre das Fach womöglich bei Erzählungen über große Mächte und große Männer stehen geblieben, mit denen es sich bis ins 19. Jahrhundert fast ausschließlich beschäftigte. Danach seien aber, angeregt oft durch Einflüsse aus dem angelsächsischen Raum, Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte als Forschungsfelder dazugekommen. Seither sei der Prozess der Erweiterung stetig weitergegangen.
Die Entwicklung der Geschlechtergeschichte zum Beispiel ist ganz eng verbunden gewesen mit der Entstehung des Feminismus und der zweiten Frauenbewegung. Die Umweltgeschichtsschreibung ist ganz eng verbunden gewesen mit der ökologischen Bewegung. Und so sind es im Grunde immer wieder gesellschaftliche Bewegungen oder neue Entwicklungen, die zu einer Reorientierung des Faches führen.
Und sie führen regelmäßig zu der Frage, ob politische Interessen oder Aktivismus Untersuchungen anstoßen, einfordern oder beeinflussen sollten.
Das ist auf der einen Seite gut, weil die Relevanz des Faches auch daraus resultiert, dass es in bestimmten Bereichen Orientierung in der Gegenwart stiftet. Andererseits ist mein Eindruck auch immer wieder, dass der Aktivismus eine Gefahr birgt, Komplexitätsreduktion zu betreiben, wo wir eigentlich im Fach immer dafür sind, eine Vielfalt von Perspektiven, eine Vielfalt von möglichen Weltdeutungen oder sowas gerade darzustellen.
Doch kann Geschichtswissenschaft diesen Anspruch überhaupt je einlösen? Sämtliche ihrer Forschungen beginnen mit Quellen. Und die bezieht sie immer noch größtenteils aus der Hinterlassenschaft weißer Männer und von ihnen geschaffener Institutionen, wie Behörden oder Unternehmen, merkt Kim Christian Priemel an, Professor für europäische Zeitgeschichte an der Uni Oslo.
Das bedeutet, dass der ungleiche Zugang zu Quellen bei ihrer Beschaffung beginnt, die Überlieferung einschließt und dann bis zur Analyse und bis zur Erzählung weiterreicht.
Zwangsläufig bleiben so bestimmte Themen und Erzählungen marginalisierter Gruppen erstmal unterbelichtet, wegen schwieriger Quellenlage.
Nur stichwortartig koloniale Herrschaftsräume fallen einem da ein, Minderheitengeschichte oder die grundsätzliche Privilegierung der Schriftlichkeit. Schon das Wort vom Quellenwert deutet an, dass vor dem strengen Auge der Historikerin dann doch nicht alle Quellen gleich sind.
Im Zuge ihrer inhaltlichen Erweiterung hat die Geschichtsschreibung auch ihr Quellenreservoir verbreitert. Foto- und Filmaufnahmen kamen hinzu, Töne, auch Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände aller Art. Das wirft methodische Grundsatzfragen auf.
Die in den Quellen ermittelten Befunde sind auf Interpretationen angewiesen,
stellt Jürgen Kocker klar, Autor zahlreicher Aufsätze über Geschichte als Wissenschaft.
Sie sprechen in der Regel nicht selbst. Sie lassen Spielräume für unterschiedliche Interpretationen, aber diese Spielräume haben Grenzen, die auch durch die Quellenbefunde bedingt oder bestimmt sind.
Historiker müssten immer wieder hinterfragen, wie sicher sich ihre Interpretationen tatsächlich aus ihren Quellen herleiten ließen und ob sie durch andere Quellen in Frage gestellt würden. Ohne eine solche selbstkritische Haltung liefen sie Gefahr, ihr Fach dem Zeitgeist auszuliefern.
Fragen und Erkenntnisinteressen divergieren und sie ändern sich mit der Zeit, selbst dann, wenn sich die Quellen nicht ändern.
Geschichte ist vergangen und ändert sich nicht mehr. Wer sie heute erforscht, kann sich den gegenwärtigen Verhältnissen zwar nicht entziehen, sollte aber dennoch versuchen, historische Abläufe aus der Perspektive der Beteiligten zu schildern. Jürgen Kocker sieht darin ein Alleinstellungsmerkmal der Geschichtswissenschaft.
Wenn man Situationen miteinander vergleicht, versteht man sie als Historiker als gewordene und wieder sich ändernde und vergehende. Das scheint mir nicht unbedingt das Kennzeichen soziologischen und politologischen Denkens heute zu sein.
Soziologen dürften historische oder gegenwärtige Strukturen als gerecht oder ungerecht bewerten. Über deren Veränderlichkeit mögen Politologen nachdenken, sagt Jürgen Kocker. Historiker sollten so neutral wie möglich erklären, wie Verhältnisse entstanden sind. Aber ist eine Neutralität überhaupt erreichbar? Wenn nicht in einer Studie, dann vielleicht, indem man verschiedene Untersuchungen vergleicht? Oder zerfällt Geschichtsschreibung letztlich doch immer wieder in Einzelerzählungen, die oft kaum miteinander in Einklang zu bringen sind? Mit solchen Fragestellungen wird die Diskussionsreihe Grundfragen der Geschichte im Frühjahr am ZZF fortgesetzt.
Und zwar am 9. Mai, online mit dem Thema »Wie politisch kann, soll und muss Geschichtsschreibung sein?« Andreas Beckmann berichtete über die Diskussion am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam zum Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft. Die Bilder der Toten als Gipsabgüsse sind in jedem Schulgeschichtsbuch zu finden. Als die antike Stadt Pompeji beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 verschüttet wurde, blieb auch gleichzeitig viel konserviert vom Leben der Menschen damals. Seit über 250 Jahren finden in Pompeji Ausgrabungen statt, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Die Herausforderungen an dem UNESCO-Weltkulturerbe sind gewaltig und vielfältig. Vor allem für den deutsch-italienischen Archäologen Gabriel Zuchtriegel, der seit einem Jahr Direktor des Archäologieparks Pompeji ist. Es ist eine Lernwerkstatt für die Wissenschaft und gleichzeitig ein Touristenmagnet. Michael Stang ist für den Deutschlandfunk nach Pompeji gefahren.
Ein sonniger Frühlingstag in der italienischen Region Kampanien. Mattia Buadonno führt seit 1991 Touristen durch die Ausgrabungsstätte in Pompeji. Und jedes Jahr gibt es Neues zu entdecken. Deswegen kämen viele Besucher immer wieder. Im Archäologiepark in einer kleinen Straße bleibt er an einer Hauswand stehen, um eines seiner Lieblingsbilder zu zeigen, das 2018 bei einer Ausgrabung entdeckt wurde.
Und dabei kam dieses fantastische Gemälde zum Vorschein. Leder mit dem Schwan.
Der frivole Mythos aus der Antike ist bekannt. Göttervater Zeus bzw. Jupiter begehrt Leder. Um sich ihr unerkannt zu nähern, verwandelt er sich in einen Schwan, dem die Aristokratin verfällt. Mattia Buadonno mag die Geschichte, aber mahnt plötzlich zur Eile. Der Schnellimbiss schließe bald. 10 Minuten später blicken wir auf die gut erhaltene 2000 Jahre alte Imbissbude, Thermopolium genannt. Sie wurde nach langen Ausgrabungen Ende 2020 der Öffentlichkeit präsentiert. Weltweit berichteten Medien darüber, dass es damals schon Garküchen gegeben hat. Zu sehen ist ein L-förmiger Steintresen mit runden Aussparungen, in die die alten Römer die Amphoren mit dem warmen Essen stellten. Vorn am Tresen sind die in den Speisen enthaltenen Tiere in prächtigen Farben aufgemalt.
Und das hier ist der berühmte letzte Gemäldefund mit dem Hahn. Hier wurde auch Entenfleisch gefunden und dort sieht man sogar die Ente. Und man kann einige Originalschriften und Graffiti sehen.
Die Stadt Pompeji am Golf von Neapel ist weltberühmt. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 verschüttete und zerstörte eine lebendige Metropole binnen weniger Stunden. 18.000 Menschen konnten fliehen, rund 2.000 starben. Eine Katastrophe in der Antike, für die Archäologie heute aber ein Glücksfall, bietet die Stadt doch seltene Einblicke in den damaligen römischen Alltag. Seit 1979 gehören die archäologischen Stätten von Pompeji und Herculaneum auch zum UNESCO-Welterbe. Der Titel ist an bestimmte Auflagen gebunden. Eine wichtige Rolle spielt auch der Tourismus.
Es ist einfach, dass es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht, in archäologischen Park zu betreiben, wenn nicht für ein Publikum. Ja. Wir machen das ja nicht nur für einen kleinen Gelehrtenzirkel.
Direktor Gabriel Zuchtriegel hat bei seinem Dienstantritt 2021 die enorme Bedeutung der Öffentlichkeit hervorgehoben. Dass die Stätten zugänglich und besuchbar sein müssen, ist für ihn selbstverständlich. Das war nicht immer so.
Ich habe in der Vergangenheit so Direktoren, die mit so Äußerungen bekannt geworden sind, wie es Beste wäre, das zuzuschließen, ja, weil die Leute natürlich teilweise sich, sag mal, so nicht immer an alle Regeln halten und so potenziell auch zu einer Gefahr für die archäologischen Überreste werden können, wenn es nicht sorgfältig alles überwacht wird. Aber das, denke ich, ist natürlich der komplett falsche Ansatz.
Deswegen sei es ihm und seinem Team wichtig, dass sie Pompeji immer als einen Ort präsentieren, an dem die Forschung weitergeht, an dem ständig geforscht wird, sei es durch neue Ausgrabungen oder neue Analysen. Und an diesem Prozess muss die Öffentlichkeit teilhaben.
Die Frage, warum überhaupt Archäologie betrieben wird, warum die Gemeinschaft, der Staat, auch teilweise private Sponsoren darin investieren sollen, lässt sich eigentlich nur beantworten, indem man sagt, wir geben natürlich auch was zurück an die Gesellschaft. Und zwar teilen wir unser Wissen und unsere Erkenntnisse und auch unsere neuen Perspektiven auf die Antike.
Gut ein Jahr ist Gabriel Zuchtriegel jetzt Direktor des Archäologieparks in Pompeji. Seine Berufung im Februar 2021 hatte für Aufsehen gesorgt. Kritische Stimmen fanden den 1981 geborenen Deutsch-Italiener zu jung, zu unerfahren. Das erste Jahr sei nicht nur deswegen ereignisreich gewesen. Bedauert habe er diesen Schritt aber noch nicht, so der Archäologe.
Hinzuschmeißen, nee, ich habe jetzt nicht studiert oder Archäologie angefangen, mich damit zu beschäftigen, um Direktor von Pompeji zu werden. Also das hätte ich mir nie träumen lassen. Und ich komme eigentlich gar nicht dazu, darüber nachzudenken, ob ich jetzt weitermachen soll oder hinschmeißen, sondern ich mache einfach. Und es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr viel zu tun. Aber es ist auch sehr schön, eben dann durch Pompeji zu gehen und an alles, all das zu denken, was wir vorhaben und was das wieder an neuen Erkenntnissen und Entdeckungen mit sich bringen könnte.
So here we are in a part not yet excavated.
Hier sind wir in einem Bereich, der noch nicht ausgegraben ist. Um uns herum können wir aber viele bereits ausgegrabene Gebäude Pompejis sehen, die sich auf einer tieferen Ebene befinden. Wir stehen hier etwas höher, denn genau unter uns gibt es einen Teil der Stadt, der noch nicht ausgegraben ist. Das wird aber in den nächsten Monaten geschehen.
Archäologin Silvia Bertesago bleibt auf einer kleinen, bewachsenen Anhöhe stehen, die es in wenigen Monaten nicht mehr geben wird. Auch mehr als 250 Jahre seit den ersten offiziellen Ausgrabungen ist immer noch mehr als ein Viertel der Stadt unter Vulkanasche und Geröll begraben.
Wir können uns auf der Grundlage der Struktur vorstellen, dass wir einige wichtige, bedeutende Häuser ausgraben werden. Aber wir werden erst mehr Informationen bekommen, wenn wir mit den Ausgrabungen beginnen. Dabei werden wir auch neue Prospektionstechnologien verwenden, moderne Instrumente wie Georadar und noch vor dem ersten Spatenstich tief in den Boden blicken können.
Die Ausgrabungen heute laufen geplanter und präziser als in den Jahrzehnten zuvor. Hochspezialisierte Teams für Ausgrabung, Bergung und Konservierung sind dabei und können flexibel und professionell auf neue Funde reagieren. Ein bisschen aufgeregt ist sie schon, gibt Silvia Bertesago zu, weil nie klar ist, was in den seit 2000 Jahren unberührten Schichten zum Vorschein kommen wird.
Wir wissen nicht genau, was wir finden werden, aber wir erwarten Räume mit Fresken, eingestürzten Dächern, eine durch den Ausbruch zerstörte Architektur. Das sind immer sehr unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Arten von Zerstörung und Zerfall. Und so müssen wir auf der Grundlage dessen, was wir finden werden, auf unterschiedliche Weise vorgehen.
Ausgrabungen mit immer neuen Techniken werden stets Teil des Archäologieparks sein. So war es von Beginn an, sagt Gabriel Zuchtriegel.
Natürlich versuchen wir alle, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Auf der anderen Seite war Pompeji immer schon ein Ort des Experimentierens, wo man also auch neue Grabungstechniken und neue Konservierungsmethoden ausprobiert hat und wo also schon im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert sehr innovative Menschen gewirkt haben und auch dadurch Anstöße gegeben haben an das ganze Fach über Pompeji hinaus.
Für den Direktor ist Pompeji nicht nur ein Forschungsstandort, der einzigartige Einblicke in das römische Leben vor 2000 Jahren preisgibt, sondern gleichzeitig eine Lernwerkstatt für die Wissenschaft. Zudem bedürfen die vor Jahrzehnten oder ein oder zwei Jahrhunderten ausgegrabenen Gebäude eine besondere Aufmerksamkeit.
Die Mauern sind relativ dünn aus Bruchsteinen meist oder Ziegeln und Mörtel. Und jetzt kann man sich ja mal vorstellen, was aus unseren Häusern in 2000 Jahren wird, aus dem Beton oder was eben das Material ist. Und sich dann ausrechnen, was das braucht eben an ja wirklich ständigen periodischen Instandhaltungsmaßnahmen, um das vor dem Verfall zu schützen.
Ein Gebäudekomplex, in dem immer wieder aufwendige Ausgrabungen und verschiedene Konservierungsmaßnahmen vorgenommen wurden und werden, ist die Insula Occidentalis. Alessandro Rosso läuft über Bohlen, die auf den staubigen Boden gelegt wurden. Die Baustelle ist Ort der jüngsten Ausgrabung in Pompeji.
Das ist das Haus der Bibliothek, weil es hier einen Raum mit Möbeln gab, wo damals die Papyri lagen. Aus diesem Grund heißt es eben das Haus der Bibliothek. Den Namen des damaligen Hausbesitzers kennen wir aber nicht.
Der Archäologe geht zwei Räume weiter zu einem Baugerüst, das in die Tiefe führt.
Die andere Ausgrabung, mit der wir jetzt begonnen haben, findet eine Etage tiefer statt. Ich zeige es Ihnen.
Zwei Leitern später steht Alessandro Rosso in einem großen Raum, der einmal ein geräumiges Esszimmer war, mit Blick auf das Meer. Reste des gewaltigen Tisches hätten sie ausgegraben und viele spannende Sachen entdeckt. Der Ort sei kurios, weil quer durch die Zimmer eingestürzte Säulen ziehen. Der Fußboden der oberen Etage liegt, konserviert, auch hier unten. Die Etagen vermischen sich und zeigen, dass das Gebäude nicht nur einen Vulkanausbruch erlebt hat, sondern mehrere Erdbeben. Im Zweiten Weltkrieg sind auch Bomben eingeschlagen. Der Archäologe bleibt vor einer Wand stehen und zieht eine Folie vorsichtig beiseite. Zu sehen ist der neueste Fund erst tags zuvor freigelegt.
Wir machen die Ausgrabung von dieser Ebene bis hinten zum Ende. Dort befindet sich auch ein Mosaik, ein ganz neues. Und die Fresken hier an der Wand, die wir noch nicht ganz kennen, sie sind vollständig und unberührt.
Die Forschung in Pompeji konzentriert sich nicht nur auf die Archäologie, also auf die Spuren, die die Menschen hinterlassen haben, sondern auch auf die einstigen Bewohner selbst. Zuständig für die menschlichen Überreste ist die Anthropologin Valeria Moretti. Sie empfängt ihren Besuch in dem kleinen Labor, das aus nur zwei Räumen besteht. Von vielen der Toten, die in Pompeji entdeckt wurden, ist nicht mehr viel vorhanden. Die Menschen, die im Freien beim Ausbruch starben, wurden förmlich im Ascheregen eingebacken. Nachdem alles erkaltet und die Körper verwest waren, blieben Hohlräume, die bei den Ausgrabungen mit Gips ausgegossen wurden. Aber nicht nur. Auch zahlreiche Skelette wurden entdeckt, meist in Innenräumen und Kellern. Valeria Moretti deutet auf eine Schublade, auf der mehrere Schädel liegen.
Hier haben wir 237 Schädel. Aber in einigen Archiven liegen noch weitere. Ich denke, dass es insgesamt zwischen 400 und 500 Schädel sind. Zunächst müssen wir alle Schädel katalogisieren. Und dann können wir mit der Arbeit an der Demografie der Stadt beginnen.
In ein paar Monaten soll hier ein großes Labor entstehen. Bis dahin sollen alle menschlichen Überreste Pompejis katalogisiert und für weitere Untersuchungen vorbereitet werden.
Wir wissen, dass das Erbgut noch erhalten und analysierbar ist, weil die Vulkanasche wie eine Hülle wirkte und die DNA besser geschützt hat als in einer normalen Situation.
In mehreren Projekten in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen will die Anthropologin derzeit nicht nur genetische Analysen vornehmen, um mehr über die damaligen Menschen in Pompeji zu erfahren. Auch sogenannte stabile Isotopenanalysen werden aktuell durchgeführt. Diese geben Auskunft darüber, wo diese Menschen aufgewachsen sind und wo sie die letzten 6 Monate vor dem Tod verbracht haben. Damit könnten sie vielleicht erstmals klären, woher die Vorfahren der Bewohner Pompejis kamen, wer die Hausbesitzer waren und woher die Sklaven stammten, hofft Valeria Moretti.
Ja, weil es sich praktisch um eine lebende Bevölkerung handelt. Zum ersten Mal sehen wir die Bevölkerung einer ganzen Stadt und wir können sogar die Herkunft dieser Menschen klären. Natürlich nicht bei allen im Detail, aber wir können uns ein Bild von jedem Einzelnen machen. Wir bekommen eine Vorstellung der Stadt und ihrer Bevölkerung.
Die Aufgaben für Gabriel Zuchtriegel und sein Team sind gewaltig. Durch die Corona-Pandemie sind sie gut durchgekommen. Langsam kommen auch die Massen an Touristen wieder. Ob es wieder 3 oder 4 Millionen Besucherinnen und Besucher werden wie in früheren Jahren, ist für 2022 noch nicht absehbar. Bei der Frage, ob dieses Jahr noch große Funde zu erwarten sind, lacht Gabriel Zuchtriegel. Da sei er flexibel, das brächte seine Zunft mit sich.
Ja, also in der Archäologie ist es so, dass man eigentlich immer nicht das findet, was man sich erwartet, manchmal auch erhofft, sondern manchmal mehr, manchmal weniger, meistens irgendwas anderes. Und das gehört irgendwie dazu. Also die Freude ist auch die, dass man ständig überrascht wird.
Mattia Buadonno, ein echter Pompeianer, wie er stolz erzählt, führt seit 30 Jahren Menschen aus aller Welt durch diese besondere Stadt. Schon als kleiner Junge, als sein Vater an Mosaiken hier gearbeitet hat, habe er sie beobachtet und mit ihnen gesprochen. Und damals wie heute ist für sie die antike Stätte Pompeji ein gewaltiges Erlebnis.
I got it. So many celebrities, I got it. Bill Clinton, I got it. Twice Leonardo DiCaprio.
Ich habe so viele Prominente herumgeführt. Bill Clinton, Leonardo DiCaprio sogar zweimal. Ich habe Bradley Cooper geführt, Meryl Streep, Nobelpreisträger. Und dann, wenn diese Menschen in Pompeji sind, wirken sie alle wie staunende Grundschüler, weil diese Kultur so großartig, so beeindruckend ist, dass sie sich sehr, sehr klein fühlen.
This culture, that they are very, very little people.
Michael Stang war das mit einem Eindruck von Pompeji und den aktuellen archäologischen Forschungen, die WissenschaftlerInnen wie TouristInnen faszinieren. Damit geht unser heutiger Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.